Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Willkommen zu Zukunftsorte Berlin, der Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die heute schon die Zukunft von morgen gestalten. Heute nehmen wir euch mit an einen Zukunftsort, der weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt ist. Der ehemalige Flughafen Tempelhof. Heute sprechen wir über das Flughafengebäude, ein Gebäude, das in seiner Größe und Geschichte beeindruckend ist und heute ein Stadtlabor für Transformation, Nachhaltigkeit und neue urbane Nutzungskonzepte.
Ja, und heute bei uns zu Gast ist Edith Wunsch. Edith, du bist Architektin und Leiterin der Liegenschaftsentwicklung bei der Tempelhof Projekt GmbH. Das ist die GmbH, die den Flughafen entwickelt. Mhm. Und du verantwortest das Entwicklungskonzept, das die Bereiche Denkmalschutz, Sanierung, Stadtraum, Mobilität und zukünftige Nutzung zu einer Gesamtstrategie miteinander verbindet. Edith, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit euch hier zu sein.
Ja, Edith, wir wollen auch gleich schon ein bisschen hören, was du machst beim Flughafen Tempelhof. Du leitest dort die Liegenschaftsentwicklung. Und wenn du das ganz kurz und knapp beschreiben müsstest, was macht diese Aufgabe für dich so besonders? Oder was machst du da so?
Die Aufgabe ist für mich so besonders, zum einen, weil ich auch Berlinerin bin und ich diesen Ort immer schon reizvoll fand. Ich bin als Kind schon von dort geflogen. Und zum anderen reizvoll aus meiner bisherigen Laufbahn. Die Bestandsumnutzung finde ich nochmal spannender als ein Greenfield Development, weil die Herausforderungen andere sind und man mit dem arbeitet, was schon da ist.
Ja, also wir reden heute wirklich über ein ganz besonderes Gebäude, ne? Und ich freue mich ganz herzlich, dass du so ein bisschen tieferen Einblick geben kannst, vielleicht auch ein bisschen Kopfkino spielen kannst, weil viele waren ja noch gar nicht am Flughafen. Viele kennen das Tempelhofer Feld sicherlich. Das ist jetzt nicht Teil des Zukunftsortes. Wir reden wirklich über das Gebäude. Mhm. Kannst du so ein bisschen Kopfkino spielen und erzählen, wie sieht denn der ehemalige Flughafen heute aus?
Ja. Der ehemalige Flughafen ist ein gigantisches Projekt. Es ist eigentlich ein Stück Stadt, kein Gebäude. Es handelt sich um 300.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, 55,5 Hektar und besteht aus einer ganzen Reihe an interessanter Teilräume, die aber irgendwie doch durch eine Großform zusammengehalten werden, die wirklich eine prägnante Rolle in jeder Dekade der Berliner Nachkriegsgeschichte gespielt hat.
Ja, das heißt, wir reden über ein Gebäude, was, ich glaube mal, irgendwann das größte der Welt sogar war.
Ne? Genau, heute auch noch eine der größten zusammenhängenden Strukturen weltweit.
Hm. Genau, natürlich damals für eine ganz andere Nutzung gebaut wurde und ja jetzt in eine andere Nutzung überführt werden soll. Welche das sein kann, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber du verantwortest ja das Entwicklungskonzept, um dieses Gebäude auch in eine andere Nutzung zu überführen. Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben, was ist überhaupt so ein Entwicklungskonzept und wie geht man da jetzt ran an so ein Riesengebäude und überführt es in eine neue Nutzung?
Ja, gerne. Die Herausforderung ist, dass wir uns immer in unterschiedlichen Maßstäben bewegen. Also wir bewegen uns einmal in diesem konventionellen Architekturmaßstab, ein Stück Gebäude, und dann bewegen wir uns aber auch in dem städtebaulichen Maßstab, ein Stück Stadt. Und das muss man immer miteinander jonglieren und parallel miteinander entwickeln. Dazu haben wir noch die Herausforderung, dass wir natürlich auch Nutzungen im Bestand schon da haben. Gleichzeitig ist das auch ein Asset, weil wir da schon im Beta prüfen können und verproben können, wie gewisse Dinge sich nachher überführen lassen. Das mal so vorweg gesagt. Wenn wir jetzt mal über die städtebauliche Seite reden, damit fängt man ja irgendwie an, dann stellt sich für uns eben die Frage, wie komme ich erst einmal an? Welche Verbindungen möchte diese Liegenschaft mit der Stadt aufnehmen? An welchen Stellen fehlt es? Welche Defizite sind vorhanden? Das heißt, da sprechen wir dann über gewisse Fachexpertisen wie zukünftige Mobilität. Welche Rolle hat der mobile Individualverkehr noch? Wo kommen die Fußgänger und Fahrradfahrer zukünftig her? Also wie bewege ich mich durch Stadträume? Es hat aber auch die Fragen, welche Qualitäten sollen diese Stadträume zukünftig haben? Derzeit sprechen wir über bis zu 2000 Flächenparkplätzen. Ist das das Bild, das wir zukünftig noch sehen wollen? Oder wollen wir uns eigentlich durch Grünräume bewegen? Wie belebt wollen wir sein? Was müssen wir dafür tun, um diese adäquate Belebung zu erreichen? Welche Rolle haben die unterschiedlichen Ankunftsorte, die wir planen zukünftig? Welche unterschiedlichen Qualitäten haben sie? Wie inklusiv sind sie auch? Das heißt, das sind so die Startthemen, mit denen wir arbeiten. Darauf aufbauend kommen dann Fragen wie: Wie porös möchte man das Gebäude gestalten? Wo kann man also auch Durchbrüche schaffen zwischen Stadt und unserem Vorfeld, unserem betonierten Vorfeld, um diese Belebung zu gewährleisten? Und ab da bewegt man sich dann langsam in Richtung Gebäude und den üblichen Themen, die man irgendwie in einer Gebäudeumnutzung hätte.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, na, früher war das natürlich ein abgeschlossenes Areal. Ne? Möglicherweise sollte jetzt nicht jeder aufs Flughafengelände auch gehen, auch aus Sicherheitsgründen. Und jetzt ist genau umgekehrt die Anforderung, es soll wieder Teil der Stadt werden.
Ja.
Ne? Ein wichtiges Gebäude, was sowohl von den Kreuzbergern als auch von den Tempelhofern und Neuköllnern genutzt wird.
Genau.
Und man möchte wieder auch, dass da Leben reinkommt, ja.
Mhm.
Und das Gebäude auch nicht mehr sozusagen als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern Teil der Stadt wird. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Okay. Schön zusammengefasst. Ähnlich war auch die Zeche Zollverein in Essen, wo man eine verbotene Stadt hatte, die man öffnet, die sich die Bevölkerung erstmal aneignen musste und die man belebt.
Edith, du hast eben auch kurz erwähnt, ihr habt schon Nutzer im Haus. Ne? Wenn ich es richtig erinnere, ist das ja ein großer Standort auch der Berliner Polizei. Sag gerne auch was dazu, welche weitere Nutzung ihr schon habt. Mich interessiert aber auch, was sind so zukünftige Nutzungsszenarien, über die ihr gerade nachdenkt?
Mhm. Genau, wir haben die Polizei als unseren größten Nutzer vor Ort. Wir haben aber auch eine ganze Reihe an großen Events, die sich eben insbesondere dieses betonierte Vorfeld zu nutzen machen. Also wir sprechen da über die Formula E, die also als wiederholende Nutzung, die jedes Jahr stattfinden, die Formula E, den SCC-Marathon, Positions Art Fair, Gastspiel der komischen Oper, also wirklich ein breites Feld an spannenden, unterschiedlichen Nutzungen, die uns natürlich auch schon beeinflussen in dem, was zukünftig kommen soll. Wenn wir dann mal in die Gebäude reingucken und sagen, ja, wie wollen wir die Gebäude zukünftig nutzen, haben wir eigentlich zwei Typologien. Wir haben unsere, wir nennen das mal die Luftseite, also diese 7 wunderschönen Hangars, die wirklich ein Unikat sind in der Raumwirkung, die sie haben, zusammen mit ihrem überdachten Vorfeld. Und dann haben wir Richtung Stadt, Richtung Platz der Luftbrücke, die klassischen Verwaltungsgebäude. Also das sind eigentlich so diese zwei Gebäudetypen, die wir uns anschauen. Und haben für beide im vergangenen Jahr Machbarkeitsstudien gemacht, wie man da unter größtmöglicher Beachtung der Raumtalente, die schon da sind, der DNA der Gebäude, also wir sprechen über die Tragstruktur, die Raumgeometrien, aber auch die Erschließung, wie viele Treppenhäuser schon da sind, eine Art Minimum Viable Product erstmal entwickeln kann. Also was ist das Minimum, was da für dieses Gebäude gut passen würde? Das ist dann natürlich bei beiden sehr unterschiedlich. Wir haben da insbesondere bei den Hangars auch stark geguckt in die Themen temporäre versus permanente Nutzung und Raumklima, weil das eigentlich so die Hauptkostentreiber sind, wenn man sich nicht nur Baukosten, sondern auch den Betrieb danach über die 50 Jahre Nutzdauer danach anschaut. Und um mal so ein Beispiel zu nennen, haben wir uns dann eben angeschaut, was bedeutet das, wenn wir einen Hangar ertüchtigen für ein Mantelmuseum 5 Grad Celsius oder eine Sportstätte 16 Grad Celsius oder eine Werkstätte, Produktionsstätte 12 Grad Celsius oder eben Museum, Spielstätte, Messe 18 bis 20 Grad Celsius, je nach Nutzung. Und haben daraus dann eigentlich abgeleitet, was für Ertüchtigungsmaßnahmen vornehmen müssen, um das gut greifen zu können. Haben da jetzt also ein ganz anderes Verständnis von den Anforderungen, die an das Gebäude zu stellen sind und wo man eben auch Abstriche machen kann und aufhören kann, anstatt erst mit der Nutzung zu starten und das Gebäude so zu überformen, dass man das Gebäude an die Nutzung anpasst. Sondern die Nutzung ergibt sich aus dem Gebäude.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr schaut euch immer auch den gesamten Lebenszyklus dann an.
Genau, Genau, also das ist für uns eins der essentiellen Planungstools, die wir jetzt auch in unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie festgeschrieben haben, dass wir gesagt haben, für jede Gebäudeplanung muss eine Lebenszyklusanalyse mitlaufen über Bauzeit, Betrieb und auch Nachnutzung hinweg.
Ich finde es ja total wirklich beeindruckend, dass es das weltweit größte zusammenhängende Gebäude ist. Das wusste ich bisher auch nicht. Und ihr habt da ja auch eine riesen Sanierungsaufgabe vor euch, was ihr ja auch gerade so ein bisschen beschrieben habt, was ihr da alles macht. Und gleichzeitig entwickelt ihr das Gebäude ja auch zu einem Testfeld für innovative Bau- und Stadtentwicklungskonzepte, temporäre Nutzung oder auch experimentelle Formate. Und du bringst ein bisschen internationale Erfahrung mit aus England. Explizit kannst du ein bisschen was so zu deiner Geschichte, zu dir auch erzählen, zu deiner Geschichte, was du da gemacht hast und was du da schon für Erfahrungen mitbringst?
Ja, also ich...
Oder wo deine Leidenschaft auch herkommt für dieses Gebäude.
Ja, ich habe schon mit dem Diplom eigentlich immer diesen Weg gewählt, wie kann man anders mit Stadtumgestaltung umgehen. Mir war es auch immer wichtig, in beiden Maßstäben zu arbeiten, sowohl in der Architektur als auch in der Stadt. In England ist das in vielen Bereichen der Planung leichter als in Deutschland, dass man eben erst mit einem Bestandsumnutzungsmasterplan beginnt und sich danach Folgeaufträge ergeben in den jeweiligen Architekturbereichen. Das ist hier seltener, aber bei diesem Flughafen natürlich als Unikat doch auch gegeben, glücklicherweise.
Dann bringst du ja eigentlich schon die ganze Transformationsgeschichte mit. Und was für Art von Innovationen lassen sich denn in so einer großen Bestandsstruktur erproben? Also wo gehen da eure Ideen hin?
Also eine Sache, die für uns natürlich auf der einen Seite ein Asset ist und auf der anderen Seite auch ein limitierender Faktor in Teilen, ist natürlich der Denkmalschutz. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich stark in England geprägt hat, dieses Verständnis, zum einen Respekt zu haben vor der Baugeschichte und dem, was da ist, aber auch zu verstehen, wie man das neu denken kann, neu interpretieren kann und wo da auch andere Handlungsspielräume sind, als es vielleicht klassischerweise hier zu Lande gemacht wird. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Pfad, um mit diesem Gebäude die richtige Auseinandersetzung zu finden. Zumal, wie du schon angemerkt hattest, wir hier ja auch über etwas sprechen, was ein Dissonant Heritage ist, sagt man im Englischen. Im Deutschen sagt man ein unbequemes Erbe, sprich es kommt aus der Machtarchitektur des NS-Regimes. Und wie möchte man das eigentlich in unserer heutigen Demokratie nutzen, so ein Gebäude?
Mhm. Nutzen ist da vielleicht auch so da so ein Stichwort, was sind denn jetzt so temporäre Nutzungen, die ihr da schon, habt ihr da jetzt schon konkret was gedacht? Also du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt so ein paar, ne? Also auf dem Vorfeld vor allem, ja, gibt es auch schon so ein paar Nutzungen fürs Gebäude an sich, so temporäre, die ihr da denkt? Also ich könnte mir das so als Kunsthalle auf jeden Fall gut vorstellen.
Ja, tatsächlich haben wir ja unter anderem auch die Positions Art Fair, die sowohl die Haupthalle als auch die Hangars ein- bis zweimal im Jahr bespielt. Viele unserer Nutzungen, sowohl der permanenten als auch der temporären, sind tatsächlich historisch gewachsen. Wir haben die in den letzten Jahren schon ein bisschen geschärft in die richtige Richtung und arbeiten derzeit aktiv an einem klaren Standortprofil, das uns da nochmal viel Erleichterung bringen wird, in die gleiche Richtung zu laufen und da wirklich auch zu schauen, dass die weiteren Nutzungen, die wir unterbringen, in diese selbe Richtung reinpassen.
Ja, und das ist ja auch, was du vorhin schon gesagt hast, ne? Wenn man Nutzung denkt, müsst ihr ja auch immer Gebäudeertüchtigung in die richtige Richtung mitdenken.
Genau.
Fängt ja schon bei den Temperaturen des Gebäudes an.
Ja.
Das ist ja auch, denkt ja keiner dran, ne? Dass man das ja irgendwie von vornherein mitplanen muss.
Oder eben auch dieses Thema Erschließung, das erstmal nebensächlich erscheint. Aber wenn man sich dann überlegt, dass das ein Hauptthema ist im Brandschutz und da sind dann immer so diese Kostenfaktoren hinten dran. Wenn man das am Anfang mitdenkt, kann man es einfach nachher anders nutzen. Ja, aber da gibt es ja auch einige andere spannende Projekte in Berlin zurzeit, wo man sich in dieser selben Bestandsumnutzungslogik bewegt und schaut, wie man mit möglichst geringen Eingriffen erstmal in eine Aktivierung kommt.
Mhm. Setzt ja auch schon neue Technologien ein, zum Beispiel bei der Planung des Gebäudes. Also ich denke ja dann gleich so eine virtuelle Darstellung, fast eine Simulation und dann testet ihr das einmal durch. Also
wir sind tatsächlich daran, dass wir uns in weiten Teilen, das ist natürlich auch mal ein Kostenfaktor, aber in weiten Teilen in Richtung eines digitalen Zwillings bewegen. Also wir haben jetzt wirklich viel des Gebäudes schon in BIM abgebildet und haben gerade bei diesen Untersuchungen der Hangars und der stadtseitigen Bauteile das natürlich immer auch direkt durchrechnen lassen, was es bauphysikalisch bedeutet, was das in der Haustechnik bedeutet und kann da dann eben auch zu ganz anderen Ansätzen, dass man eben ursprünglich hatte man die Idee, dass man alles maschinell gehend entlüften muss, um vorzusorgen für die Klimaerwärmung, die uns erwarten wird. Und da eben zu sagen, nein, eigentlich ist eine Low-Tech-Solution für unseren Standort genau das Richtige. Lasst uns schauen, wie man Nachtabkühlung mit reinbringt. Wieder etwas, was eigentlich sehr gut zu dem Bestand passt. Und auch das geht natürlich nur, wenn man es in der Simulation vorher durchrechnen kann und ansetzen lassen kann.
Mhm. Also auch sowas, ne, das Gebäude ist wahrscheinlich, erwärmt sich gar nicht so stark, oder? Also das kann ich mir jetzt, weil es ja doch recht dicke Mauern hat oder recht dicke Strukturen.
Dann in größten Teilen ja, aber wir gucken natürlich immer schon 75 Jahre in die Zukunft. Also das heißt, das, was wir machen, das muss dann auch in 2100 funktionieren. So weit gehen die Simulationen. Und dann sehen wir, wo noch unsere Ausreißer sind oder ob wir uns dann in einer Kurve des Komforts bewegen, die vertretbar ist. Und tatsächlich haben wir da sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn wir da die richtigen Low-Tech-Ansätze wählen.
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. Nur du hast gesagt, auf der einen Seite ist das natürlich ein Gebäude, was hochgradig denkmalgeschützt ist. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch Vorgaben, ne? Stichwort Klimaschutz. Irgendwann müsst ihr auch klimaneutral werden. Das ist ein Spannungsfeld, oder?
Tatsächlich. Aber ein interessantes, und wir haben da ein wahnsinnig gutes Arbeitsverhältnis mit dem Denkmalschutz. Wir haben im Projekt Technische Infrastruktur 2030 unserem großen Haustechnikprojekt, das zum einen die Betriebssicherheit für uns in der Zukunft sicherstellt, weil die Haustechnik größtenteils noch bauzeitlich ist, haben wir schon eine ganze Reihe an Themen vorverhandelt. Wir haben zum Beispiel bei unserem südlich ausgerichteten Dach, ist dieses 1,2 Kilometer lange Dach über die gesamten Hangars hinweg mit Blick aufs Tempelhofer Feld, die Freigabe erhalten, dass wir da PV-Anlagen errichten können. Das wird also wahnsinnig spannend. Wir werden für dieses Projekt auch Abwasserwärme aus dem Tempelhofer Damm ziehen. Das ist ein großes Schnittstellenanrainerprojekt. Wir werden Abluftwärme aus der U-Bahn, aus der U6 bekommen und genau, bewegen uns da so weit, wie wir können, Richtung Nachhaltigkeit.
Ja, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall was machen beim Thema Energie, Haustechnik, ne? Weil da muss wahrscheinlich was völlig Neues rein. Du hast gesagt Bauzeit, das heißt über 100 Jahre, ne?
Genau.
Ist das Ganze alt?
Genau.
Klar, logischerweise ist das nicht mehr Stand der Technik dann. Wie kann ich mir das vorstellen? Muss denn ansonsten viel umgebaut werden? Wir reden ja von einem Bestandsgebäude. Werden da Sachen rausgerissen, neue Sachen eingebaut? Kannst du das so ein bisschen plakativ nochmal machen,
ja,
wenn man einfach eine Vorstellung hat, wie muss jetzt so ein Gebäude wirklich transformiert werden?
Das Spannende ist, dass dieses Gebäude auf eine Art unwahrscheinlich robust ist, wirklich mit einer sensationellen Logik der Zeit geplant wurde. Man hat das auch oft genannt, die Mutter aller Flughäfen. Also zwei spannende Sachen. Das eine ist jetzt eher Richtung Nutzung, ist, dass man eine Trennung zwischen Personenströmen und Logistikströmen hatte, also eine klare horizontale Trennung des Gebäudes, was auch ganz spannend ist, wenn man jetzt guckt, wie geht man da in die Umnutzung, aber auch für die Haustechnik schon tolle Vorrüstungen hatte. Also wir haben wirklich Kabelkanäle mannhoch, die über genau die gleiche Länge, wie das Gebäude eben seine Dimensionen hat, durchläuft. Sprich, wir reden da über Großprojekte, man muss viel rausreißen, aber es ist alles immer überschaubar, weil es sich in guten Gebäudelogiken bewegt. Also da überformt man auch nichts, sondern man kann eigentlich an das andocken, was da war. Man reißt raus und setzt in der gleichen Struktur wieder Neues ein. Aber tatsächlich kommen die großen CO2-Einsparungen, nachdem man die technische Infrastruktur erneuert hat, nochmal über die Ertüchtigung der Gebäudehülle. Das heißt, das ist eben etwas, was wir parallel schon untersuchen. Wir sagen, das eine muss vorlaufend passieren. Da werden wir eine Einsparung von ca. 30% haben, was schon wirklich phänomenal ist.
Ja.
Aber um da noch weiter gehen zu können, müssen wir die Gebäudehülle tatsächlich auch energetisch ertüchtigen. Auch das lässt sich mit dem Denkmalschutz erstaunlicherweise gut vereinbaren. Es sind nur Kostenfaktoren, die zu beachten sind.
Ja. Stichwort zirkuläres Bauen. Habt ihr auch Ideen, dass man vielleicht bestehende Materialien auch wieder verwendet und nutzt? Ich meine, das spielt natürlich auch eine Riesenrolle, wenn es um die CO2-Bilanz geht.
Tatsächlich. Gute Frage. Also wir haben bei uns vor Ort so oder so ein Denkmallager. weil wir natürlich nichts wegwerfen dürfen. Sprich, die Elemente, die ausgebaut werden, werden erstmal eingelagert. Und wir haben jetzt vor, dieses Denkmallager, das ohnehin aus seinem derzeitigen Gebäude ausziehen muss, neu zu gestalten. Das ist noch ein kleiner Weg dahin, aber das dann wirklich auch zu ergänzen durch ein Zirkularitätslager und da mal zu schauen, wie man, Beispiel denkmalgeschützte Türen, man entwickelt ein Bauteil, gewisse Türen braucht man nicht mehr, kann man die dann auch im Zirkularitätslager einbauen und vielleicht in einem anderen Bauteil wieder einbauen? Das sind dann natürlich noch Fragen, die man im Detail mit dem Denkmalschutz ausverhandeln muss, aber da wirklich auch in so eine Logik zu kommen und das vielleicht sogar zu ergänzen durch eine kleine Werkstatt bei uns vor Ort, weil wir gewisse Sachen haben, die sehr repetitiv sein werden, wenn wir in die Bauteilentwicklung kommen und die sich vor Ort besser abbilden lassen, als jedes Mal wieder neue Wegstrecken, Transporte an andere Stellen umzusetzen und da dann auch in eine wirklich passende Manufacturing-Logik, würde ich sagen, eine wirklich für die spezifischen Bauteile passende Bearbeitungslogik kommen können.
Du hast ja schon erzählt, also so ein bisschen, ihr habt Transformation dieses Gebäudes, eine Riesenherausforderung. Ihr simuliert 100 Jahre in die Zukunft, was ich Wahnsinn finde, also sich da so alle möglichen Szenarien vorzustellen, wie man die Gebäudehülle ertüchtigt, was im Inneren passiert. Und du hast ja schon vorhin kurz angedeutet, ihr habt so ein paar große Rückgratprojekte, die quasi die Transformation tragen und ausmachen.
Mhm.
Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was so ja. Das Größte ist, woran ihr gerade arbeitet?
Also wir haben unsere Rückgratprojekte so definiert, dass wir sagen, wenn wir ein Stück Stadt neu entwickeln würden, müsste man die Kanalisation vorher legen, man müsste die Straßenbahntrassen vorher legen. Und erst dann kommt man in die Entwicklung der jeweiligen Parzellen. Und so ähnlich ist unsere Logik hier, dass wir sagen, diese technische Infrastruktur 2030 ist für uns ein großes Rückgratprojekt, das einmal in Gänze durchgeplant und auch in Gänze umgesetzt werden muss, mit auch einem hochkomplexen Bauablauf. Ebenso haben wir ganz klare, ich nenne es mal, ingenieurlastige Projekte wie unsere Sanierung der Tüchtigung des Stahltragwerks, die Luftseite, was sensationell ist, auch wirklich für seine Zeit eine innovative Baukonstruktion war, ein 40 Meter auskragendes Dach und das eben jetzt auch seine Herausforderung mit sich bringt. Auch das muss einmal in Gänze geplant und in großen Teilen in Gänze umgesetzt werden. Und die anderen Rückgratprojekte sind tatsächlich die konzeptionellen Rückgratprojekte, sprich das Entwicklungskonzept und das Sanierungskonzept. Das Sanierungskonzept, das sich eben auf die Gebäudehülle und die Nutzung der Gebäude fokussiert und das Entwicklungskonzept, wo es eben auch stark um Belebung geht. Wie bringen wir Belebung an diesen Standort? Placemaking-Strategien, alle wie viel Meter muss was in der Erdgeschossfassade passieren, damit diese Erdgeschosse wirklich funktionieren können in einer Alltagsbelebung. Wie bringen wir Alltagsbelebung zusammen mit den hohen Spitzen der Eventnutzung und das übereinander zu legen, so eine Art Urban Curation. Das sind unsere vier Rückgratprojekte.
Ja, irgendwie, also man hört, die Herausforderungen sind riesig. Ne? Also ich allein schon hören, 40 Meter herausragendes Stahlträgerdach und dann der Denkmalschutz, die Gebäudestruktur. Das wird sich ja über Jahre ziehen, das wird lange brauchen, aber was wird denn auf dem Gelände in den nächsten Jahren schon sichtbar? Also was können wir denn so als Berliner und als Besucher schon bald sehen und bewundern oder erleben?
Ja, gute Frage. Das ist ganz unterschiedlich geartet. Einige Dinge ergeben sich durch externe Gegebenheiten. Ich hatte vorhin schon das Stadtprojekt Tempelhofer Damm erwähnt, wo man eben jetzt einmal den gesamten Tempelhofer Damm umgestaltet, um die Infrastruktur, die darunter liegt, zu sanieren. Unter diesem Tempelhofer Damm läuft auch die U6 entlang, die auf unsere Liegenschaft schwenkt, sprich relativ zeitnah wird sich diese gesamte Außenanlagenseite auf dem Tempelhofer Damm, wird einmal komplett aufgemacht, wird zur Großbaustelle auf unserer Liegenschaft und wir wollen die natürlich danach nicht mehr so hergestellt haben, wie sie vorher war mit diesen ganzen Parkplätzen, sondern das ist jetzt für uns schon ein vorlaufender Sprint. Wie wollen wir den U-Bahnhof Paradestraße, der auch neue Ausgänge bekommt, zukünftig als verkehrsberuhigten Platz gestalten, der Aufenthaltsqualität hat? Wie gestalten wir diese gesamte Spange da neu? Das ist etwas, was als so ein vorlaufender Sprint läuft. Etwas anderes, was vielleicht relativ zügig in die Umsetzung kommen wird, ist ein Teilprojekt aus der technischen Infrastruktur 2030 und zwar die Umgestaltung unseres Regenrückhaltbeckens in ein Versickerungsbecken, was dann ein Teil der blau-grünen Infrastruktur des Stadtteils werden kann. Wir sind da dann schon drüben in Kreuzberg, soll als öffentlich zugänglicher Ort gestaltet werden, für alle Berlinerinnen und Berliner nutzbar. Und wir haben da ja zurzeit die spannende Zwischennutzung Floating e.V. drauf. Ehemals genannt Floating University, jetzt durchgestrichen und genannt Floating e.V., eine Ausgründung aus dem Raumlabor Berlin. Die sind ja bei der TU Berlin angesiedelt, die diesen Ort von uns mietfrei erhalten und als Lernnatur-Kulturort begreifen und da schöne Formate gestalten. Die haben derzeit keine Finanzierung mehr vom Senat und haben dadurch eine Pause eingelegt. Und da wäre unsere Ambition, dass zukünftig hier eine dauerhafte Öffnung für alle unterschiedlichen Altersklassen und alle Berliner möglich ist, um diesen Ort, der wirklich ein Unikat ist. Man befindet sich da plötzlich 5 Meter tiefer als Straßenniveau. Man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass man in der Stadt Berlin ist. Man sieht nur noch in der Ferne den kleinen Radarturm der Bundeswehr, den eben für alle öffentlich zugänglich zu machen. Ein dritter Ort, auf den ich vielleicht noch eingehen würde, ist dieses vorhin schon von mir genannte überdachte Vorfeld, das sich unter unserem imposanten Stahltragwerk befindet, eigentlich ein Außenraum ist, aber gleichzeitig auch angedockt ist an unsere sogenannte Rollfeldebene. Das sind jetzt ganz viele technische deutsche Begriffe. Wir arbeiten gerade daran, inwieweit man das neu branden könnte. Unser Arbeitstitel ist die Weltveranda. So schauen, dass man das durch schon bestehende Schnelllauftore öffnen kann, da dauerhafte Nutzung reinbringt, die nur in gewissem Maße abhängig sind von großen Footfall, also die auch mit Fluktuationen umgehen können und da wirklich eine Aktivierung zu schaffen, die dann zum einen für große Sportevents, die wir haben, wie dem High Rocks, zum Spektakel werden, aber auch im Alltag nutzbar sind. Vielleicht gibt es da im Sommer dann irgendwann mal wieder unsere Rosinenbar oder die wir ja früher um einen Flieger herum kuratiert haben. Oder es gibt ein Sommerkino, das steht noch in den Sternen, da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln. Aber es könnte ein spannendes Produkt werden.
Hört sich auf jeden Fall an, als wenn man mal wieder vorbeikommen sollte. Und ich habe auch gerade schon rausgehört, ich kenne bei weitem offensichtlich nicht alles auf eurem Gelände. Also ich muss auf jeden Fall mal vorbeikommen. Und jetzt nochmal für dich ganz persönlich. Was begeistert dich am meisten an der Transformation des Flughafengebäudes? Oder was ist so dein persönliches Herzensthema, Herzensprojekt, ja. Ich weiß nicht, wie man...
Ich kann es wirklich kaum erwarten, diesen Ort als belebten Stadtort zu sehen. Für Berliner, aber auch für Internationale, die zu Besuch kommen, da wirklich durchzulaufen und Ecke um Ecke sich durch etwas zu bewegen, was jedes Mal die Neugierde weckt. Wir haben ja auch diese unglaubliche Variabilität an Freiräumen, Gebogenstraßen, die durchführen, die eigentlich jedes Mal zu neuen Decken einladen, während man sich da entlang bewegt, um da zu schauen, dass wir einfach wahnsinnig spannende, tolle Orte entwickeln.
Also man merkt echt, du brennst für das Thema. Ich habe auf jeden Fall schon eine Vision oder so ein Bild vor Augen, wie es aussehen wird und bin sehr gespannt darauf, wie sich das entwickelt.
Wenn ich das vielleicht nochmal aus meiner Sicht zusammenfassen darf, also ich verstehe es so, der Flughafen Tempelhof ist heute schon ein Ort für die Stadtgesellschaft und es gibt viele Veranstaltungen dort. Nebenbei ist natürlich das Tempelhofer Feld natürlich auch ein wahnsinnig beliebter Ort. Mhm. Dadurch ist das Flughafengebäude auch immer im Fokus. Ihr habt tatsächlich auch in den nächsten Jahren einiges vor, ne? Auch gerade um das Ganze noch mehr zu öffnen für die Stadtgesellschaft. Du hast es ja gerade gesagt, aber insgesamt ist es natürlich ein Langfristprojekt. Wir reden da von mehreren Jahrzehnten wahrscheinlich, bis das Ganze mal fertig ist. Das macht sicherlich auch so spannend, dass es so in verschiedenen Abschnitten passiert, die parallel ja dann auch während des ganzen Umbaus dann in Nutzung sind. Und trotzdem interessiert mich nochmal, wenn du jetzt so einen konkreten Zeitpunkt dir mal rausgreifst, sagen wir mal in 5 oder auch in 10 Jahren, was ist denn so deine Vision? Du hast gerade gesagt, sollte ein belebter Ort sein. Kannst du es noch so ein bisschen plakativer machen? Was sollte dann da sein in 10 Jahren?
Ja, ich kann da jetzt schwer schon vorgreifen. Wir haben jetzt wirklich noch einen Sprint vor uns, die nächsten 4 bis 6 Monate in unseren Entwicklungskonzept-Workshops, wo es uns auch wichtig ist, nicht über ein Zieljahr zu sprechen, sondern eben zu sagen, wir bewegen uns in einem Phasenplan. Was passiert in 2 Jahren? Was passiert in 5 Jahren? Was passiert in 10 Jahren? Das heißt, es ist jetzt ein bisschen schwer vorzugreifen, aber etwas, woran mir natürlich liegt. Ich habe im Januar diesen Jahres ein neues Team nochmal gegründet, sogenanntes Bauteilentwicklungsteam, das ich jetzt Bauteil für Bauteil anschauen soll. Wir haben an einigen Stellen ja tatsächlich wahnsinnige Baureserve, also gewisse Bauteile, die sich besonders eignen, da schnell in eine Nutzung und Teil- bis Ganzsanierung zu kommen. Und dass diese Bauteile, die sich auch in einer Art Cluster befinden, den ersten Nukleus bilden, der dann anfängt, wirkliche Strahlkraft zu entwickeln und danach den Weg etwas leichter machen.
Vielen Dank. Ja, das waren sehr interessante Einblicke, die du heute uns gegeben hast. Es ist sicherlich eines der komplexesten Entwicklungsprojekte, was man sich vorstellen kann. Gerade Bauen im Bestand, ne, ist nicht so ganz einfach. Ich kenne das auch von anderen Zukunftsorten, die sich da wahnsinnig schwer tun, logischerweise, weil man so vieles berücksichtigen muss. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, eine Aufgabe, die nie langweilig wird.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank, dass du hier warst heute.
Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich finde auch, man merkt, du brennst für das Thema und wirklich auch trotz dieser riesigen Herausforderung, die ihr habt, habt ihr wirklich tolle Visionen schon entwickelt, was da entstehen wird. Von daher freuen wir uns schon drauf, euch demnächst mal besuchen zu kommen und das auch schon mal live zu sehen. Alle Infos zum Zukunftsort Flughafen Tempelhof findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Zukunftsorte Berlin, der Podcast.
Zukunftsorte Berlin, der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.